Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich spreche einmal im Monat mit Menschen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an? Welche Ideen haben sie für unsere Stadt? Und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 20 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist der Remscheider Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weiß. Hallo Burkhard.
Grüß dich Malte.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist mir eine große Ehre und wie du vielleicht schon weißt, zu Beginn unseres Podcasts machen wir immer einen kleinen Steckbrief, um unsere Gäste vorzustellen und das würde ich auch gerne jetzt mit dir machen.
Dann leg mal los.
Name.
Burkhard Mast-Weiß, den Weiß durch Eheschließung vor 42 Jahren dazu gekriegt.
Alter?
67.
Beruf?
Studierter Sozialpädagoge, viele Jahre in der Verwaltung, seit 2014, also 9 Jahre Oberbürgermeister dieser wunderschönen Stadt.
Dein Geburtsort?
Bielefeld.
Wohnort?
Wuppertal.
Deine Hobbys?
Lesen, viel zu selten Fahrradfahren und wenn ich mal keine Termine sonntags habe, Fußball spielen.
Deine Lieblingsfarbe?
Rot, und das hat nichts mit der SPD zu tun.
Seit wann bist du Mitglied der SPD?
Seit 1985.
Und was ist dein Lieblingsort in Remscheid?
Die Eschbach-Talsperre. Da einmal drum herumlaufen ist so eine Mischung aus Kathedrale und Natur. Wunderbar.
Ja, dann vielen Dank für diesen kurzen Einstieg. Wir haben ja gerade im Steckbrief erfahren, dass du in Bielefeld geboren und aufgewachsen bist. Und du bist ja auch allgemeinhin als glühender Anhänger von Arminia Bielefeld bekannt. Seit 1981 lebst und arbeitest du aber im Bergischen Land. Welche Rolle spielt denn Bielefeld für dich, abgesehen vom Fußball, heute noch?
Ich war kürzlich bei der Beerdigung meiner Tante. Jetzt lebt noch genau ein Angehöriger von mir in Bielefeld, mein Onkel und Patenonkel, jüngster Bruder meiner längst verstorbenen Mutter. Also es wird immer weniger. Ich bin ganz, ganz selten jetzt, wie gesagt, bei einer Beerdigung in der Stadt, aber ansonsten komme ich da nicht mehr hin. Ich war mal kürzlich beruflich da. Dann bin ich nochmal bewusst durch die Straße gefahren, in der ich groß geworden bin, habe geguckt, wie sich die verändert hat und stand vor dem Elternhaus und dachte, da würde ich jetzt nochmal gerne reingehen und gucken, wie es jetzt da drin aussieht. Aber Bielefeld ist Geschichte, ein Stück Heimat. Heute ein bisschen eben dieses Thema Fußball, aber ansonsten mittlerweile auch ein ganz schönes Stück weit weg.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennst du denn zwischen den Menschen in Westfalen und im Bergischen?
Die Bergischen haben schon ein bisschen rheinischen Einschlag, also ein bisschen. Ich bin zu lange da weg. Das Westfälische, dieses eher Zurückhaltende. Meine Mutter sagte mal irgendwann, mit denen musst du nicht einen Löffel, sondern einen ganzen Sack Salz fressen, bis du mit denen vertraut wirst. Das gilt für die Bergischen auch. Die sind genauso knorrig und es dauert seine Zeit, bis man mit ihnen warm ist, aber danach ist das wirklich klasse.
Du hast einmal gesagt, dass im Grunde genommen drei Institutionen für deine politischen Vorstellungen stehen, nämlich die evangelische Kirche, die Gewerkschaft und die SPD. Fangen wir mit der evangelischen Kirche an. Inwieweit geben dir der Glaube und die Gemeinde Kraft für deine Arbeit als OB, aber auch für dich als Privatperson?
Dieser Blick nach ganz oben, dieses Danke sagen können, zu wissen, dass es eine Kraft gibt, die einen begleitet, das ist etwas sehr Schönes. Und das ist auch etwas, an dem ich mich festhalten kann, wenn es mal Tage gibt, die keinen Spaß machen. Die gibt es durchaus. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Orientierung und die wichtigsten Botschaften der Bibel, die in der Bergpredigt sich wiederfinden, mit wenigen Worten im Grunde genommen alle Gesetze ersetzen könnten. Diese Botschaft, die trage ich in mir und an der orientiere ich mich und die gibt Kraft.
Kommen wir zur Gewerkschaft. Seit 1983 bist du gewerkschaftlich tätig, also sogar 2 Jahre länger als in der SPD. Inwieweit hat dich die Arbeit in der Gewerkschaft geprägt?
Das war zunächst eine Überlebensfrage. Nach dem Motto, ich war in einer beruflich schwierigen Situation, ich brauchte jemanden, der mir notfalls auch zur Seite stünde. Also ich habe Gewerkschaft nicht als aktiver Handelnder, sondern als, ja, betroffen klingt so doof, aber als jemand erlebt, der mir geholfen hat in der Situation, mich beraten hat. Im Studium habe ich mich auch mit dem Thema Gewerkschaft beschäftigt, war für eine gewerkschaftlich orientierte Liste in der ASTA und solche Dinge natürlich. Zu schauen, dass man Rechte von Beschäftigten, Solidarität mit Beschäftigten, auch zum Inhalt politischen Handels macht. Fand ich immer schon eine wichtige Idee. Und ich schaffe es ja heute und finde darin auch keinen Widerspruch, Chef zu sein, Arbeitgeber zu sein, mit 2.500 Beschäftigten und gleichzeitig in der Gewerkschaft zu sein. Bin überzeugt, wenn Arbeitnehmervertretung und Arbeitgebervertretung gut zusammenarbeiten, kommen die besten Ergebnisse bei rum.
In der SPD bist du seit 1985 Mitglied. Welches politische Ereignis oder welche Person war für dich damals ausschlaggebend, um dann Sozialdemokrat zu werden?
Willy, natürlich Willy Brandt. Das waren damals die Wahlen in den 70er Jahren, wo wir mitgefiebert haben und Strauß-Auftritte erlebt und alle mit Trillerpfeifen unterwegs waren. Der Kniefall von Willy Brandt in Warschau, das sind so alle so Dinge, die vergisst man nie. Und deswegen Sozialdemokrat, ich glaube, ich habe 2x Grün gewählt, sonst immer nur SPD und habe es auch nicht bereut. Manchmal verzweifle ich an meiner Partei, das gehört, glaube ich, mit dazu. Eine 100%ige Übereinstimmung kriegt man mit keiner politischen Partei hin, aber die größte Übereinstimmung, die ich bei allen Parteien so erlebe, ist die mit der SPD. Und deswegen bin ich gerne dabei.
Du hast es eben kurz schon erwähnt, deine beruflichen Wurzeln liegen in der sozialen Arbeit. So hast du Sozialpädagogik in Düsseldorf studiert und warst dann von 1995 bis 2001 Leiter des Stadtbetriebs Jugend und Freizeit der Stadt Wuppertal sowie ab 2001 Sozialdezernent der Stadt Remscheid. Findest du, dass das Thema soziale Gerechtigkeit in der öffentlichen Diskussion teilweise zu kurz kommt?
Das ist schwierig. Was bedeutet soziale Gerechtigkeit? Soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht, wir müssen immer allen Leuten alles hinterhertragen, sondern die umgekehrte Frage, die von John F. Kennedy mal formuliert worden ist, frage auch danach, was du für den Staat tun kannst. Also umgekehrt, was kann man für die Gemeinschaft tun? Die gehört mindestens genauso mit dazu. Manche machen es sehr verklärt, manche machen sozial Rambo. Die Frage von Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, die Frage, dass man Bildungsbiografien nicht aus dem wirtschaftlichen Status der Familien, der Eltern heraus definieren darf, sondern jedes Talent für sich entdecken muss. Das sind so Fragen, die sind konkreter als so eine Frage ist, wird soziale Gerechtigkeit ausreichend diskutiert? Was ich nach wie vor ein Skandal finde, ist die materielle Dramatik vieler Kinder in unserem Land. Jedes 4. bis 5. Kind lebt unterhalb der Armutsgrenze. Das ist etwas, was keinen von uns in einer Weise ruhig schlafen lassen sollte. An solchen konkreten Dingen sage ich ja, da muss nicht nur gesprochen, sondern auch gehandelt werden. Kindergrundsicherung ist was Richtiges, damit kein Kind in Armut lebt. Die Frage der gerechten Besteuerung unterschiedlicher Einkommen ist etwas, was richtig ist, dass es diskutiert wird. Mehr hat, muss auch mehr geben im Sinne eines Gemeinwesens. Was mir insgesamt Gedanken macht, ist, dass wir mit zu vielen Ichlingen durchs Leben laufen mittlerweile, dass immer mehr gefragt wird, was kann ich denn für mich persönlich rausholen? Und das ist ärgerlich.
Anschließend warst du unter anderem auch Kämmerer und Stadtdirektor unter der damaligen Oberbürgermeisterin Beate Wilding. 2014 ist sie dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und so kam es, dass du schließlich als Oberbürgermeister kandidiert hast und das mit Erfolg. Die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten Jochen Siegfried am 15. Juni 2014 konntest du deutlich für dich entscheiden. Wie ist dir dieser Tag in Erinnerung geblieben?
Ich kann mich noch an den Tag erinnern. Dieses Warten, dieses Nervössein, ungenießbar sein. Beim Fußball, ich habe an dem Morgen Fußball gespielt, das war nichts. Ich war nervös, ich habe irgendwelche Sachen gemacht, um mich abzulenken, Rasen gemäht, glaube ich sogar. Und dann irgendwann ins Rathaus gefahren, mit Familie und dieses tolle Gefühl zu erleben, als es klar war, dass wir es geschafft hatten, dass ich es geschafft hatte. Das war ein überwältigendes Gefühl, aber eben auch eines, was man mit Dankbarkeit und Zurückhaltung, also jetzt nicht überschäumen feiern, kann ich nicht. Zu so einer Demokratie gehört, man gewinnt, man kann auch verlieren. Und mein Erfolg war die Niederlage eines Menschen, mit dem ich mich andauernd in der Zeit getroffen hatte. Das war für den nicht einfach und da hatte ich auch Respekt vor. Ich sage immer, dieses Amt ist ein Geschenk auf Zeit. Ich bin da nicht hineingeboren, ich möchte darin noch nicht sterben, aber das ist ein Geschenk auf Zeit. Und mit Geschenken geht man sorgsam um.
Bevor wir gleich über deine aktuelle Arbeit als Oberbürgermeister sprechen, kommen wir zunächst zu einer beliebten, aber auch teils gefürchteten Rubrik, nämlich Entweder-Oder.
Uiuiui.
Das heißt, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du müsstest dich für einen von beiden entscheiden.
Dann leg mal los.
Rathaus oder Haus Kleff?
Rathaus.
Rudolf Dressler oder Herbert Wehner?
Rudolf Dressler.
Frank Bsirske oder Rainer Hoffmann?
Rainer Hoffmann, mit dem ich schon zusammen im Urlaub war.
Rheinland oder Westfalen?
Mittendrin, Bindestrich.
Moped oder Fahrrad?
Einmal im Jahr Moped, sonst Fahrrad.
BMW oder Audi?
BMW, weiß ich.
Camping oder Wellnessurlaub?
Gerne mal wieder Camping.
Pommes oder Bratkartoffeln?
Bratkartoffeln.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und dritte Liga oder Champions League?
Leider zurzeit dritte Liga.
Dann vielen Dank für dieses Entweder-Oder. Wir haben ja kurz vorhin schon darüber gesprochen. Seit Juni 2014 bist du jetzt Oberbürgermeister der Stadt Remscheid. Wenn du einmal auf diese 9 Jahre zurückblickst, auf welche Entwicklungen in unserer Stadt bist du besonders stolz?
Ich glaube, dass wir im Bereich Bildung, Betreuung vieles bewegt haben. Wir haben im Bereich Haushalt vieles bewegt. Wir sind im Schulbereich, glaube ich, sehr gut aufgestellt, müssen noch viel tun, haben gerade eine Haushaltsgenehmigung, werden weitere über 200 Millionen investieren, sind in der Kommunikation mit den Menschen, im Austausch, das, was mir ganz wichtig ist, glaube ich, ein großer Schritt weiter, dass das Rathaus nicht so etwas Abstraktes und der OB irgendwas Entferntes ist, sondern erreichbar für die Menschen. Und das ist mir eine der wichtigsten Aufgaben. Dem Wirtschaftsstandort geht's gut, allen Risiken zum Trotz, und ich glaube, dass wir auch in der Stadtentwicklung bei manchem Geknirsche trotzdem auch große Schritte weiter sind.
Gibt es denn in den 9 Jahren irgendeinen Sachverhalt, bei dem du heute anders handeln oder entscheiden würdest?
Ach, weißt du, das hilft mir nicht weiter. Ich habe bei dem einen oder anderen Thema auch in der Kommunikation Sinnleffers und Berufskolleg. Ich habe mit ganz vielen gesprochen. Und die mir alle unter der Hand gesagt haben, geniale Idee, als ich damit dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, was habe ich für die Grütze gekriegt, was haben die Leute geschimpft, nicht abgestimmt, wie kann man nur und was ich was. Die gleichen Leute, die es unter vorgehalten haben, super fanden, nur weil sie eben nicht in meiner Partei waren, dass sie es skandalisieren mussten. Das sind so Ideen, ich hätte die Klappe halten müssen, ich hätte erst das Ding so wasserfest machen müssen, wie es nötig wäre. Das wäre wirklich für die Alleestraße gut gewesen, denn die gleichen Leute, die jetzt heute lamentieren, da passiert nichts, sind diejenigen, die es damals mir zerschossen haben. Aber mit Verlaub, Fehler. Gerne jede Woche immer mal wieder auch Fehler gemacht in der Kommunikation, in der Entscheidung. Dieser dumme Spruch bewahrheitet sich ja immer selber. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Also insofern zum Handeln gehört auch eine gute Fehlerkultur. Und wenn man drüber redet, ist das doch okay.
Die letzten Jahre waren ja überwiegend von Krisen geprägt, die immense Herausforderungen für Remscheid mit sich gebracht haben. Als Oberbürgermeister steht man dabei ständig im Fokus der Öffentlichkeit und trägt eine hohe Verantwortung. Wie gehst du mit dieser Verantwortung und mit diesem Druck um?
Erstens habe ich dir was von meinem Glauben erzählt. Zweitens arbeite ich mit tollen Menschen im Rathaus zusammen. Rathaus einschließlich der Politik. Aber auch gerade im Rathaus, da war ja Verwaltung sehr stark gefordert. Oder ist es ja immer noch, denn die weltweiten, europaweiten Krisen hören ja nicht auf, ganz offensichtlich. Sich da auf ein Team verlassen zu können, wenn wir sagen, komm mal, wir müssen am ersten Weihnachtsfeiertag impfen und es kommen mehr Leute, die mit anpacken wollen, als nötig ist. Oder wenn ich einen Anruf bekomme, in 24 Stunden kommen 150 Geflüchtete. Und nicht nur Freiwillige und Berufsfeuerwehrleute richten eine Schule her, sondern es stehen Leute da, die sagen, wir begleiten die ehrenamtlich. Dann weiß man, dass man in einer Stadt arbeitet, die verdammt leistungsfähig ist. Und darauf kann man stolz sein.
Du bist Vater von 2 Kindern und hast zudem auch 3 Enkelkinder. In einem Interview hast du einmal gesagt, dass dienstags traditionell immer Pommes-Tag mit deiner Familie ist. Klappt das auch heute noch, beziehungsweise bleibt dir generell noch genug Zeit für die Familie?
Das mit dem Pommes-Tag hat sich relativiert. Jetzt muss ich mal überlegen, ich habe tatsächlich mit meinem Sohn in dieser Woche Pommes gegessen. Das war gewesen Mittwoch. Ich Genau, Mittwoch bin ich zwischen zwei Terminen zu Hause gewesen, habe den letzten Termin von zu Hause aus gemacht. Da war mein Sohn im Enkel, also Enkel 2. Und dann haben wir Pommes gemacht. Was die Enkel betrifft, da gucke ich immer, dass ich so kleine Fluchten machen kann. So mal rauskommen und Jonas, Tom und Paul sehe. Zu selten, aber im Moment, ich sehe sie. Und bei all dem, was jetzt noch auf mich zukommt in den nächsten Jahren, das ist eine neue Situation mit den dreien. Die wohnen zum Glück in der überschaubaren Nähe. Meine Tochter mit Familie in Essen, das ist eine halbe Stunde. Mein Sohn mit Familie in Wuppertal, das sind 10 Minuten. Das lasse ich mir auch nicht nehmen, weil das ist fast noch wichtiger als der Beruf.
Dann kommen wir jetzt zu aktuellen Themen der Remscheider Kommunalpolitik. Ein dominierendes Thema für viele Remscheiderinnen und Remscheider ist ja das geplante Outlet-Center in Lennep. Bekanntermaßen gab es schon einmal Pläne für ein Outlet, damals mit dem Investor MacArthur Glenn. Das Projekt kam aber letztlich nicht zustande, unter anderem aufgrund von Anwohnerklagen. Nun gibt es neue Pläne mit einem neuen Investor, nämlich der Familie Dommermuth aus dem Westerwald, die bereits in Montabaur einen Outlet realisiert hat. Was erhoffst du dir von diesem neuen Anlauf für ein Outlet in Lennep?
Ich habe immer gesagt, ich stehe zu dieser Idee eines Outlets trotz aller Kritik. Ich glaube, in fast allen Outlets in Deutschland, habe sie mir angeguckt und auch in Roermond, dem größten in ganz Europa, zumindest im Kontinentaleuropa. Und habe mir das angeschaut und weiß, dass sich mittlerweile das Einkaufsverhalten verändert hat. Auf der einen Seite sehe ich zig DHL und Amazon und was ich was für Autos, das heißt diese Internet-Shoppen. Und das andere ist, dass Leute gerne einkaufen mit Erlebnis verbinden. Und das tun sie. Da kann man denken drüber, wie man will, sie tun es. Und in dem Augenblick, wo man eine solche Chance hat, damit eine Stadt eine neue Marke zu geben, die ja eine Werbewirksamkeit hat von Radius 90 Kilometer, in dem Augenblick erlebt man, dass Menschen dann in diese Stadt fahren und es entsteht eine neue Branche, es entstehen neue Dienstleistungen, es entstehen neue Arbeitsplätze. Es ist für das Umfeld dieser Center in aller Regel eine große, große Chance. Das weiß ich von Montabaur, das weiß ich von Neumünster, das weiß ich von Roermond, das weiß ich von Ingolstadt. Die sagen alle, alles klar, wir merken das in der Stadt selber. Deswegen sehe ich bei aller ehrlichen Betrachtung, auch von den Risiken, was Verkehr und Ähnliches betrifft, eine große Chance für unsere Stadt. Und ich sehe die touristische Marke für die Region, hier für das Bergische. Und deswegen war für mich die Niederlage beim Bundesverwaltungsgericht eine krachende Niederlage, die nichts mit den Klagen zu tun hatte, sondern wo es rein um formale Dinge ging. Der neue Investor, der das Thema Nachhaltigkeit nicht nur im Mund nimmt, sondern auch glaubhaft vermittelt und auch versucht umzusetzen, hat wesentliche Kritiken der Kläger der ersten Runde aufgegriffen. Das heißt, er verzichtet auf eine Hochgarage auf dem Chemisplatz. Er will nicht, dass die Straße, Wupperstraße eingezogen wird. Er achtet das Thema Nachhaltigkeit und will möglichst alle Bäume stehen lassen. Also das sind alles Signale, die ich als sehr angenehm empfinde. Und die Reaktion ist auch eine andere als damals. Ich habe ja nun den Vergleich. Die Reaktionen damals waren sehr viel polarisierender, als sie es heute sind.
Auch in der Remscheider Innenstadt passiert ja einiges. So wird aktuell der Friedrich-Ebert-Platz komplett umgebaut und modernisiert. Und auch das Allee-Center wurde kürzlich umfangreich saniert. Ein Sorgenkind ist hingegen seit einigen Jahren die Allee-Straße, die mit zunehmendem Leerstand zu kämpfen hat. Welche Vision hast du für die Zukunft der Allee-Straße und der gesamten Innenstadt?
Also es ist ein Riesenproblem, eine riesige Herausforderung. Die gilt aber nicht nur für unsere Stadt, sondern für fast alle Innenstädte. Einkaufsverhalten hat sich verändert. Nicht das Shoppingverhalten, das Einkaufsverhalten. Also rein in der Stadt, Hose kaufen oder Schuhe kaufen, wieder raus. Die Leute kaufen viel zu viel im Internet und beklagen sich dann hinterher, dass die Geschäfte nicht mehr da sind. Es spitze sich ja zu, Kaufhof, Sinnleffers, Strauß, die großen Frequenzbringer gehen. Ergebnis, die Kleinen haben nicht mehr genug zu leben. Ergebnis, Leerstand. Wir werden den Einzelhandel nie wieder in der Form wiederbeleben können. Dafür hat sich das Verhalten zu sehr geändert. Sondern wir müssen jetzt schauen, wie wir es schaffen, mit den Eigentümern zusammen für jedes einzelne Gebäude eine neue Idee zu entwickeln. Wir haben Sanierungssatzungen, wir haben Sanierungsträger eingeschaltet. Wir wollen natürlich Gastronomie, wir wollen Freizeit, wir wollen Treffpunkte haben, wir wollen Bildung auf dieser Straße realisieren. Schade, dass das damals mit dem Berufskolleg gefloppt hat. Sie haben einen tollen anderen Standort, ein tolles Projekt auch bekommen. Es wäre dort sehr spannend gewesen. Es wäre was ganz Neues gewesen. Und es hätte mit Sicherheit allein jeden Tag 1500 junge Leute auf die Straße gebracht. Jetzt ist es zusätzlich schwierig. Wir bemühen uns um den Kauf von 1, 2, 3 Häusern. Sinn Leffers ist ein riesiges Pokerspiel. Kino ist juristisch ganz, ganz schwierig. Wir können aber nicht alle Häuser kaufen, sondern müssen schon die Eigentümer mit dazu gewinnen. Und das ist eine Herausforderung, denn wir können auch nicht jede Gastronomie betreiben. Das ist ja nicht mehr unser Job, sondern dafür musst du Leute gewinnen. Und die müssen an eine Idee glauben. Ich war ja auch mit Dommermuth auf der Alleestraße. Ich hatte ja die Hoffnung gehabt, ihn davon zu überzeugen, die Alleestraße zu übernehmen und dann dort ein Innenstadt-Outlet zu machen. Aber er hatte Lennep gesehen und deswegen sagte er nach der Innenstadt und nach Lennep sagte er, herzlichen Dank für die Innenstadt, ich nehme Lennep. Fall viel besser geeignet und er dann dort bauen kann, wie er will und nicht in Bestandsimmobilien.
Kommen wir nochmal zu einem komplett anderen Thema. Seit einiger Zeit ist ja zu beobachten, dass in Europa rechtsnationale Parteien die Überhand gewinnen. In Italien regiert mit Giorgia Meloni seit letztem Jahr eine offen rechtsradikale Politikerin. Und in einigen deutschen Bundesländern hat die AfD deutliche Zugewinne zu verzeichnen. Und auch im Remscheider Stadtrat sitzt mit Pro Remscheid eine rechtsradikale Partei, die regelmäßig durch Provokationen und verbale Grenzüberschreitungen auffällt. Bereiten dir diese Entwicklungen Sorge oder müssen wir so etwas als Demokratie auch aushalten?
Dass eine Demokratie sowas aushalten muss, ist das eine. Dass es mir Sorge macht, ausdrücklich ja. Und dann ist die Frage, und jetzt? Denn die gerade in den ostdeutschen Bundesländern so erfolgreiche AfD hat ja keine, häufig gerade auf Bundesebene, keine ehrlichen Antworten. Mit dem Verschließen von Grenzen, mit dem Ausstieg aus Europa, mit dem Verzicht auf den Euro, mit dem Polarisieren gegen Nichtchristinnen und Nichtchristen, macht man keine Politik. Dann macht man Gemeinwesen kaputt. Und was noch viel schlimmer ist, die offen narzisstischen Äußerungen Einzelner, diese permanente Grenzüberschreitung, so gerade eben nicht justiziabel, aber sehr häufig ganz nah dran an faschistischen Äußerungen. Oder Höcke, den darf man ja sogar als Faschisten bezeichnen. Das sind Dinge, die fordern auf, Position zu beziehen. Und die fordern die demokratischen Parteien auf, ehrliche Antworten zu geben. Das Format der Ampel in Berlin, ich habe es mal irgendwann Saskia Esken gesagt, vor der Landtagswahl gesagt, wenn wir die versammeln, dann liegt das im Wesentlichen an Berlin. Weil man Politik nicht mehr versteht. Politik muss ehrlich sein, muss klar sein, muss nachvollziehbar sein, muss Menschen mitnehmen. Und manche in Berlin, aber auch in Düsseldorf leben in einem Paralleluniversum und schaffen es nicht, die Menschen anzusprechen. Und wenn man dann so eine Partei wie die AfD kommt oder meine Pros hier in einem Remscheid und die gaukeln den Leuten ganz einfache Lösung vor. Schmeiß mal alle Ausländer raus, gibt's keine Kriminalität. Blödsinn. Aber die Menschen lechzen ja förmlich nach einfachen Lösungen für sehr komplexe Dinge. Und die werden von diesen rechtsradikalen Parteien bedient. Also ich sage jetzt nicht, dass die demokratischen Parteien Populisten werden sollen, aber ein bisschen mehr zuhören, was die Menschen bewegt und darauf so zu reagieren, dass es nachvollziehbar ist. Das ist das Gebot der Stunde.
Du bist ja seit einigen Jahren mit der Reihe Nachbarschaftsgespräche in ganz Remscheid unterwegs, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Glaubst du, dass man mit solchen Dialogformaten und dem entsprechenden Austausch manche falsch abgebogene Bürgerinnen und Bürger wieder einfangen kann?
Wenn Politik aus dem Rathaus rauskommt, wenn Verantwortliche zeigen, dass sie für Menschen erreichbar sind, dann nehmen wir denjenigen, die sonst gerne eine Ausrede suchen, zumindest die Chance zu sagen, ich konnte ja nicht. Und ich mache das ja nicht nur in den Nachbarschaftsgesprächen, sondern mit Bürgersprechstunden regelmäßig auch. Ich glaube, es ist einer meiner wichtigsten Aufgaben, vielleicht sogar die wichtigste. nämlich für die Menschen dieser Stadt erreichbar zu sein. Ich sage immer, ich habe 114.000 Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Das heißt nicht, dass ich jeden Wunsch erfüllen kann und jede Aufforderung nachkommen kann, aber das heißt von der Haltung her, wir haben als politische Menschen in dieser Stadt eine Verantwortung, nämlich denen zu dienen, die uns in diese Aufgabe geschickt haben. Und ich bin von Menschen gewählt worden, die erwarten von mir, dass ich in ihrem Sinne arbeite, sonst hätten sie irgendjemand anders aus dem 5er oder 6er Kandidatenkreis gewählt. Und insofern habe ich die Hoffnung, dass manche, die sonst gesagt hätten, ich kann diese ganze Politik nicht mehr ertragen und mach das Kreuz mal bei den Blauen, sagen, alles klar, hier in Remscheid, zumindest strengen sie sich an und versuchen, vernünftige Lösungen zu bieten.
Eine letzte Frage habe ich noch. Im Herbst 2025 steht ja die nächste Kommunalwahl an. Die obligatorische Frage werde ich dir jetzt nicht stellen, aber was denkst du, in welcher Liga wird Arminia Bielefeld dann spielen und wo wirst du zu diesem Zeitpunkt sein?
Nicht ungeschickt. 25, wir steigen jetzt diese Saison nicht ab. In der Saison 24, 25 steigen wir wieder in die zweite Liga auf. Dann spielen wir 25, 26 in der zweiten Liga. Wo werde ich sein? Auf jeden Fall bis Ende Oktober 25 in Remscheid. Über alles andere mache ich mir Gedanken. Du hast nach meinem Alter gefragt, nach meinen Enkeln, nach meiner Familie. Aber auch danach, wie viel Freude mir diese Arbeit hier in dieser Stadt macht. Ich hänge an dieser Stadt. Manchmal zu sehr, aber es ist einfach, sind tolle Menschen und ich mag sie. Mal schauen. Ich werde mich mal irgendwann entscheiden müssen. Mal schauen. Ihr werdet es früh genug erfahren.
Tja, lieber Burkhard, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute, sowohl für deine weitere Arbeit als Oberbürgermeister als auch für dich persönlich. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und damit geht auch meine Zeit als Moderator und Produzent dieses Podcasts zu Ende. Ich danke allen treuen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, dass ich euch in den vergangenen anderthalb Jahren gut informieren und unterhalten konnte. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.
Bevor du auf den Knopf drückst, danke erstmal für diesen Podcast, das hat Spaß gemacht. Zweitens danke für die ganze Serie. Schade, dass du gehst. Viel Glück bei all dem, was jetzt auf dich zukommt und bleib dieser Stadt den Menschen hier gewogen. Die haben es verdient.
Ja, vielen Dank, lieber Burkhard. Danke.
Gerne.